Ein NFT wurde für 69 Millionen Dollar dort ersteigert von Sammlern. Und das hat dann eigentlich dieses ganze NFT-Thema natürlich wirklich überall bekannt gemacht, ja, weil die Leute sagen, also wenn jemand so viel Geld ausgibt,
dann muss da was dahinter sein irgendwo.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Ausgabe des BKB Finanz Podcasts. Heute bei mir zu Gast Daniel Diemers, Unternehmer im Bereich exponentieller Technologien. Lieber Herr Diemers, willkommen bei uns in Basel.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Merino. Dankeschön.
Sie sind in einem sehr technologischen, innovativen Bereich tätig. Erklären Sie uns doch die Gebiete Ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Das finde ich alles extrem spannend.
Ja, Technologien haben mich schon immer sehr, sehr fasziniert. Einerseits, was da mathematisch passiert, was im Computer passiert, Bits und Bytes, Programmieren. Habe mich dann aber sehr schnell auch auf den Einfluss, den diese Technologien auf Mensch, auf Gesellschaft, auf die Wirtschaft hat. Das ist immer noch eines meiner Lieblingsthemen. Und heute, jetzt mit unserer Unternehmung, schauen wir uns spezifische exponentielle Technologien an. Blockchain, künstliche Intelligenz, wir beschäftigen uns mit dem Thema Gesundheit, Vitalität, aber auch Smart Mobility, also wie bewegen wir uns in 15 Jahren fort, und Smart Cities, also in welchen Lebensräumen, in welchen Habitats leben wir in Zukunft.
Investiert denn, ist bei Ihrer unternehmerischen Tätigkeit denn die Konzeption, das Bauen von Maschinen oder Software, oder geht es um Investments? Was ist die konkrete unternehmerische Umsetzung dieser Ideen?
Genau, ich habe an der Singularity University im Silicon Valley studiert, einen Lehrgang gemacht, und daraus ist diese Unternehmung eigentlich entstanden, aus genau diesen drei Teilen, die Sie beschreiben, Herr Merino. Es hat einen Investment-Teil, also wir sind ein VC-Fonds, der in wirklich ganz frühen Phasen von solchen Startups investiert. Wir haben aber auch ein Projektgeschäft, wo wir Unternehmen, Einzelpersonen helfen, Dinge zu bewegen in diesem Raum. Mhm. Und wir haben ein Technologielabor, wo dann wirklich geschraubt, programmiert, gelötet wird, so wie man früher gesagt hat. Also wir bringen eigentlich diese drei Komponenten zusammen.
Also von der Anlage bis zur Realisierung von konkreten Maschinen, Projekten, Geräten, also Lösungsumsetzungen sozusagen. Genau. Genau. Haben Sie da Beispiele vielleicht für unsere Zuhörer?
Ja, eines der spannendsten Projekte, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, beschäftigt sich mit dem Metaverse. Das ist ein großer Konzern, der im Immobiliensektor tätig ist. Die bauen gewerbliche Immobilien, Privatimmobilien, betreiben Shopping Malls. Das ist außerhalb Europa, und haben auch ein großes Geschäft mit Brands, also Franchise-Brands, eigene Brands, Retail bis Luxus-Fashion. Und die haben sich strategisch auf wirklich Bordstufe die Frage gestellt, betrifft uns dieses Metaverse, diese virtuellen Welten? Ja, nein. Und wenn es uns in irgendeiner Form betrifft, dann müssen wir handeln. Der Trigger oder der Anstoß war natürlich, dass diverse Luxusmarken, das hat man in der Presse gelesen, von Gucci über Fendi, über Uhrenmarken, Schuhhersteller, jetzt quasi künstliche Produkte oder digitale Produkte in diesem Metaverse zum Verkauf anbieten. Und dann, wenn ich natürlich ein Shopping-Mall-Betreiber bin, frage ich mich, wird in 5 oder 10 Jahren die Leute noch physisch bei mir in einen Laden reinkommen und physische Produkte kaufen, oder muss man sich auf diese digitalen Güter einstellen?
Genau, das Metaverse ist ja eines der großen Themen in der Technologieindustrie. Auch die Firma Facebook, die bedeutende Technologiefirma Facebook, hat sich einen neuen Namen gegeben, Meta. Das deutet auch darauf hin, eben, dass dieses Metaverse eine ganz große Sache ist. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas erklären, was dieses Metaverse eigentlich ist. Meine erste Berührung mit dem Internet, das war anfangs der 90er Jahre, da war ich an der ETH, habe ich zum ersten Mal so einen Webbrowser gesehen, und da konnte man beim Internet 1.0 sozusagen Inhalte anschauen. Das waren meistens Texte oder Bilder oder Erklärungen, Quellen. Dann kam das Handy und Internet 2.0, viel interaktiver, die sozialen Netzwerke. Und das haben wir alles miterlebt und meine Generation hat das inzwischen auch in den Alltag integriert. Und jetzt, Herr Diemers, was ist jetzt das Neue an Internet 3.0 oder eben, wie man das auch nennt, Metaverse? Was kommt hier auf uns zu?
Also das Spannende auch aus, kann man sagen, kulturhistorischer Sicht ist, dass es eigentlich diese virtuellen Welten ja eigentlich schon seit Hunderten von Jahren gibt. Es gab einfach den Übergang von analog zu digital. Mhm. Wenn ich ein Buch lese und mich wirklich tief in das Buch hinein begebe und vertiefe, bin ich ja auch in einer Art anderen Welt. Also Erzählungen, Theater, Bücher schaffen ja auch eine Art virtuellen Raum in meinem Kopf. Mit der Digitalisierung gibt es jetzt die Möglichkeit, seit den 90er Jahren halt, das fing schon in den 80er Jahren an, solche virtuellen Räume halt auf dem Computer zu gestalten. Und in den 90er Jahren in der Dotcom Bubble war natürlich zum Beispiel Virtual Reality, also diese Idee, dass man durch eine Brille in so 3D-Räume hineinschaut, mm-hmm. die von Computer generiert werden. Die gab es damals schon, aber das war natürlich, da sind wir wieder bei den exponentiellen Technologien. Die Chip-Technologie, die Breitbandtechnologie, die Computerleistung, die Speicher, die es damals gab, waren einfach nicht groß genug, dass jetzt Sie oder ich sagen würden, wow, das war jetzt fast wie echt. Und fast forward 30 Jahre sind wir jetzt heute halt am Punkt, wo all diese technischen Basistechnologien wirklich große Fortschritte gemacht haben. Entsprechend ist es heute möglich, künstliche Welten am Computer zu generieren, sogar vielleicht zu vernetzen. Also ich kann da mit Freunden hinein, das ist ja auch technisch, muss das erstmal geleistet werden. Und ich kann so eine neue Welt erfahrbar machen. Und Metaverse ist eigentlich nur, sag ich mal, der Überbegriff. Wir haben in den 90er Jahren vom Cyberspace geredet, was eigentlich das Gleiche ist. In Filmen wird das auch Matrix genannt. Also eigentlich diese Idee von einem 3D-virtuellen Raum, in den ich als Mensch eintauche und mit anderen Menschen oder vielleicht auch mit künstlichen Intelligenzen interagiere oder agiere.
Das heißt, wenn man sozusagen beim Internet 1.0 war ja die Schnittstelle zur Maschine die Tastatur, vielleicht die Maus, dann später vielleicht sogar der Touch-Bildschirm, dann kam das Mobile, eigentlich auch eine Art Tastatur, sophistizierter mit diesen Berührungsmöglichkeiten. Und jetzt kommt eine neue Schnittstelle zum Internet sozusagen mit diesen Brillen, oder was sind für Schnittstellen denkbar? Wird es diese 3D-Brille sein, die man sich aufsetzt, oder sind andere Arten von Schnittstellen denkbar?
Es sind eigentlich immer noch die gleichen Schnittstellen, über die man auch in den 90er Jahren, sag ich mal, diskutiert hat. Es gibt die Augmented Reality, das ist eigentlich eine Brille, die mir einfach noch Sachen projiziert. Das kann man auch als Kontaktlinse designen, da gibt es auch schon sehr gute Produkte. Dann habe ich natürlich für die volle Immersion eine sogenannte Datenbrille oder VR-Brille. Und natürlich die Final Frontier, also die letzte Grenze, sind natürlich die Neuralinks. Also daran hat man in Japan sehr viel geforscht in den 90er Jahren. Kann ich mein Gehirn über ein Interface quasi mit dem Computer verbinden? Das wäre dann vom Immersionseffekt natürlich die stärkste Verbindung. Mhm. Und man kann aber heute auch über sein Handy oder über sein Laptop in diese Metaverse-Welt eintauchen.
Das heißt, der Mensch wird eigentlich stärker integriert in dieses Netzwerk von Maschinen und Menschen, soziale Netzwerke, in denen auch Maschinen sind, auch die Unterscheidbarkeit, ist das jetzt ein Mensch, mit dem ich interagiere, oder eine Maschine, das ist alles so im Fluss, oder kann man sagen, in der Industrie.
Absolut, und das ist wirtschaftlich gesehen jetzt, denke ich, eine ganz, ganz spannende Phase, weil jetzt ganz neue Möglichkeiten eröffnet werden, neue Berufsbilder. Es wird Arbeiterinnen und Arbeiter geben, die ihre Tätigkeit nur im Metaverse ausüben möchten und das tun. Neue Berufsgattungen werden geschaffen. Sie haben künstliche Intelligenz angesprochen. Heute in der realen Welt ist es für künstliche Intelligenzen schwierig, einen Interaktionspartner darzustellen. Dazu muss man dann eine Puppe oder einen Roboter oder irgendetwas hinstellen oder man hat ein komisches Lautsprechergerät auf dem Tisch. Das ist für uns Menschen befremdend. Im Metaverse, im Cyberspace habe ich dieses Befremden nicht, weil ein Avatar ist ein Avatar. Ich muss dann halt vielleicht selber rausfinden, ist da ein Mensch dahinter oder ist es eine künstliche Intelligenz oder ein Hybrid davon. Ja.
Diese Entwicklungen, dieses Internet 3.0, diese digitalen Universen haben auch sehr viel mit Videospielen, mit Computerspielen zu tun. Das hat so eine Tradition, dass eben Computerspiele natürlich ein idealer Anwendungsbereich sind, um solche Technologien anzuwenden, auch um diese in diesen Spielsituationen auch dieses Eintauchen in digitale Welten eben umzusetzen. Können Sie dazu etwas sagen, wie diese Spiele diese Entwicklungen jetzt befeuert haben oder wie das zusammenhängt?
Absolut. Also ich vielleicht kurz Definition Metaverse. Ich sehe da vier Komponenten. Das eine ist eben diese großen Technologiefirmen, Web3-Firmen. Dann gibt es die Creator Economy. Das ist dann Web 2.0, also Social Media Creators. Dann kommt das Blockchain und das vierte Komponent, ganz wichtig, ist diese Gaming-Welten und Gaming-Firmen. Die Kunst heute, ein 3D-Game zu produzieren, das ist ja wirklich perfektioniert. Da gibt es Spiele auf dem Markt, die kosten in der Herstellung so viel wie ein Hollywood-Film. Mhm. Und die Spielehersteller haben natürlich es perfektioniert über die letzten 10, 20 Jahre, ihre Kundinnen und Kunden immer wieder in die Welt zurückzuholen. Weil wenn ich ein Spiel nach 2 Wochen weglege und sage, das ist langweilig, da passiert nichts oder es macht mir nicht Spaß, dann ist das natürlich kommerziell ein Desaster. Das heißt, die haben diese, sag ich mal, Animation in den virtuellen Welten haben die perfektioniert und das verbindet sich jetzt mit dem Metaverse. Ein gutes Beispiel, was viele vermutlich kennen, Fortnite. Das ist ein Gesellschaftsspiel, wo, glaube ich, über 100 Spieler in so einzelnen Metaverses Dinge tun, kreativ sind, kämpfen gegen irgendwelche Roboter und so. Und dort haben sie schon sehr stark diese Grenze versucht auszuloten mit der Metaverse. Da kann ich mich einkleiden, da gibt es quasi einen Kleidershop, wo ich dann gegen echtes Geld kaufe ich mir ein Kostüm und kann dann in diesem Kostüm mich den anderen Kollegen und Kollegen dort zeigen. Sie hatten Live-Konzerte dort, wo sie Bands im virtuellen Raum Musik machen ließen mit Millionen von Zuschauern, die aus der ganzen Welt sich in diese Streams eingeschaltet haben. Mhm. In Asien ist das Phänomen E-Sports sehr, sehr dominant. Also wenn Sie in Korea um 8 Uhr dann irgendwie schauen, finden da große Turniere statt, wo meistens junge Leute, 17, 18, 16-Jährige, wirklich um viel, viel Geld, um Millionen spielen am Computer. Mhm. Und da schauen die Leute zu, so wie wir heute vielleicht eine Übertragung vom Skifahren oder vom Fußball hier in der Schweiz anschauen, schauen die sich E-Sports an.
Jetzt, wenn eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, der nicht mehr 17 ist, das mal ausprobieren möchte und das quasi mal am Exempel sehen möchte, was wäre so der einfachste Zugang? Wie kann man sich ein Bild machen vom Stand dieser digitalen virtuellen Universen? Geht man da über Fortnite oder über Sandbox? Gibt es da leicht zugängliche Beispiele, die man ausprobieren kann?
Das ist eine gute Frage, weil die Zugänge sind unterschiedlich schwierig. Also ein Weg ist natürlich, man schaut sich einfach mal ein paar dieser virtuellen Welten im Gaming an. Also wenn man Enkelkinder, Kinder hat, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit spielen die in irgendeiner Form auf einer Konsole oder am PC, dass man einfach mal sagt, du, ich habe mich bisher nicht so dafür interessiert und vielleicht immer versucht, dich da vom Computer wegzureißen, zeig mir doch jetzt mal deine 3 Lieblingswelten. Und da wirklich mal diese Immersion selber macht, da braucht man keine Brille dazu, gar nichts, das kann man am heimischen Fernseher machen. Der nächste Schritt ist dann vielleicht in dieser neuen, und das ist wirklich für mich jetzt als Blockchain-Fan das wirklich Spannende, diese Metaverses, wo auch Blockchain darunter liegt, weil über die Blockchain kann ich eben auch jetzt Güter handeln, ich kann Sachen besitzen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Da ist der Zugang vielleicht ein leichtes bisschen schwieriger, aber auch das geht mit jedem handelsüblichen Laptop.
Okay, also am besten fragt man also eine Teenagerin oder einen Teenager und die können einem das dann zeigen und erklären.
Das mit hoher Wahrscheinlichkeit klappt das ja.
Klappt das dann. Okay, sehr guter Tipp. Dann zu meinem Erstaunen muss ich sagen, als ich mich mit dem Thema etwas auseinandergesetzt habe und ich bin da relativ weit weg, muss ich zugeben, habe ich gemerkt, man kann in diesen virtuellen Welten auch Objekte kaufen. Ja. Also das sind dann sogenannte Non-Fungible Tokens. Das ist ein kompliziertes Wort, aber das steht dafür, dass es eben so digitale Unikate gibt, die dann in diesen virtuellen Welten zu Hause sind. Und dann kann ich mir eben meine Gucci-Tasche kaufen oder mein Grundstück in einer dieser virtuellen Welten. Und dann wohne ich, wenn ich genug dafür bereit bin zu zahlen, neben einem Rap-Star, der sich dort profiliert in diesen Welten, der vermarktet sich dort auch, tritt auf und versucht dort auch seine Kunst eben in diesen Welten darzustellen, darzubieten, und dann zahlt man wirklich große Beträge für diese Objekte, nicht? Das sind diese NFTs, Non-Fungible Tokens, also man kann sich das vorstellen, dass ich mir halt als Gamer eine bestimmte Mütze kaufen und die hat ein spezielles Design und diese Mütze hat eine Geschichte und dann ist mein Avatar mit dieser Mütze ausgestattet und dann zahle ich halt ein paar hundert Dollar, echte Dollars dann, keine virtuellen Dollars, also kein Monopoly-Geld, sondern wirklich echtes Geld, dann kaufe ich mir das, wenn ich das möchte. Also es entsteht sozusagen ein Markt, der auch zu echtem Kapitalströmen vernetzt ist. Können Sie da den Stand der Dinge etwas erläutern?
Genau, also wenn wir wieder zurück in die Jahre 90 und 2000 gehen, war ja alles Digitale, war in dem Sinn nicht besonders viel wert, weil ich konnte alles kopieren. Mhm. Also ich konnte eine Diskette, Daten, ein Bild, ich konnte das tausendfach, das war ja eigentlich einer der großen Vorteile von digital, dass ich keinen Verlust habe an irgendetwas, also Qualitätsverlust beim Kopieren. Das macht es natürlich aber schwierig, Güter oder jetzt auch Kunst, wenn wir im Kunstumfeld schauen, digitale Kunst hatte nie den gleichen Stellenwert wie halt ein klassisches Ölgemälde oder eine Künstlerin, ein Künstler, der eine Statue oder so macht. Eben warum? Weil das kopierbar ist. Also hat man gesagt, ja gut, wenn es so leicht kopierbar ist, finde ich das nicht gut, möchte ich das gar nicht sammeln. Und die Blockchain-Technologie hat eigentlich jetzt wirklich die Revolution, und das ist relativ jung, das ist jetzt 5-6 Jahre her, seit das NFT-Protokoll erfunden wurde von einem sehr jungen, sehr talentierten Vertreter der Blockchain-Welt, der hat einfach die Überlegung gehabt, Bitcoins und alle Formen von Tokens sind eigentlich wie Geld auf einem Bankkonto. Da steht dann vielleicht 10 drauf und ich kann aber 4,9 davon ausgeben und habe dann immer noch 5,1 auf dem Konto. Also die sind teilbar. So wie Geld im Digitalen immer teilbar ist, wenn ich das über Bankkontos. Und die Überlegung war, Bitcoin ist ja auch teilbar. Ich kann das bis 18 Stellen hinter dem Komma fraktionieren, unterteilen. Und dann kam die Idee auf, es müsste aber einen Token geben, der sich nicht unterteilen lässt. Und damals waren so die Überlegungen, ja, wenn ich eine digitale ID, also eine digitale Identitätsausweis auf der Blockchain habe, den will ich ja nicht unterteilen können. Also ein halber Pass oder so bringt mir ja nichts. Und so wurde dieses Protokoll erschaffen und das war dann, hatte schon ein bisschen ein Gartenblümchen-Dasein. Das war jetzt nicht der größte Hype in der Community bei uns. Aber dann kamen die ersten Künstler, das war so 2017, und haben damit dann eben Kunst verlinkt, haben digitale Kunst mit diesen NFTs gebaut. Da gab es die ersten Projekte, CryptoPunks, die Kitties, erinnern sich vielleicht noch einige auf der Ethereum-Blockchain. Und so hat das jetzt wirklich eine tolle Evolution durchgemacht. Und heute, im 2022, ist das inzwischen ein Milliardenmarkt. Nicht nur in der Kunst, man macht das auch mit Collectibles, also so wie wir früher Panini-Bildli gesammelt haben. Das war halt ein so ein Abziehkleber.
Von Fußballern
oder Sportlern. Und das kann ich heute alles als NFT haben. Mhm. Hat ökologisch den Vorteil, dass ich das Ganze nicht produzieren muss, sondern es ist einfach digital. Aber es ist trotzdem meins, also mein Besitz, mein Eigentum, dass ich es habe, das ist mir kryptografisch über die Blockchain gesichert. Und so bekommen dann diese Dinge, die Sie vorhin aufgezählt haben, vielleicht ein Haus im Metaverse, ein Baseball-Cap oder vielleicht Turnschuhe, bekommen plötzlich eine ganz neue Werthaltigkeit, weil ich weiß, ich bin der Einzige, der dieses Objekt hat. Ich habe den Schlüssel dazu, niemand kann mir das wegnehmen. Es ist mit der Blockchain auch sicher, das heißt, das ist eben in einer dezentralen Datenstruktur geteilt. Das macht jetzt eben auch diese Preisentwicklungen mit und natürlich die spektakulärste Seite ist die NFT-Art, die vielleicht nur 10%, 5% im gesamten NFT-Markt ausmacht, das eigentlich relativ klein ist. Aber da sind natürlich jetzt eben Kunst über den Tisch gegangen für 69 Millionen US-Dollar bei einer Christie's-Kunstauktion.
Ein digitales Objekt.
Und ein NFT. Ein NFT wurde für 69 Millionen Dollar dort ersteigert von Sammlern. Und das hat dann eigentlich dieses ganze NFT-Thema natürlich wirklich überall bekannt gemacht, ja, weil die Leute, ja, sagen, also wenn jemand so viel Geld ausgibt,
dann muss da was dahinter sein irgendwo.
Also dann ist es zumindest, genau, man muss es sich zumindest mal anschauen.
Ja. Genau, genau. Weiß man denn, wie groß die Vermögenswerte in NFTs sind? Gibt es eine Schätzung, wo man...
Der Vorteil ist, es ist alles auf der Blockchain. Das heißt, ein NFT, der nicht auf der Blockchain ist, wäre per Definition eben kein NFT. Mhm. Und die NFT ist transparent.
Ja.
Ich kann nicht nachschauen, wer genau die Person ist, die etwas besitzt, aber man kann alle Wallets anschauen, man, okay, kann alle NFTs anschauen.
Man sieht alle Portfolios sozusagen,
richtig,
man sieht alle Objekte.
Man sieht alles, also, ja, eigentlich die Transparenz ist maximal, und es gibt schon Firmen, die sich spezialisiert haben, eine Firma aus Frankreich, nonfungible.com, kann man über die Webseite tagesaktuell sich anschauen, wie viele NFTs gibt es, wie werden die gerade gekauft, verkauft, wo sind die Preise.
Also nonfungible.com, ja. Ja, ja, okay, okay. Sehr spannend. Also das scheint ein Boom zu sein. Ich bin da, wie gesagt, nicht sehr tief darin. Also wir investieren jetzt bei der PKB in unseren Anlageprodukten nicht in NFTs. Das dürfte noch eine Zeit dauern, bis das soweit ist. Aber wer weiß, könnte mal in irgendwelcher in einer Zukunft möglich werden. Dann vielleicht noch, wenn wir schon beim Thema Anlegen sind, diese Kryptowährungen durchlaufen gerade ein bisschen eine schwierige Phase. Wie ist da die Stimmung, oder wie geht man jetzt damit um, dass doch die Kursverluste jetzt bei Bitcoins und Kryptowährungen doch erheblich sind, auch bei traditionellen Anlagen nicht unerheblich, aber schon in einem ganz anderen Ausmaß. Wie geht man damit um, oder was hört man so aus der Kryptowelt?
Natürlich zwei Dinge. Also zum einen, was klar unterscheidet Leute, die relativ vor kurzer Zeit in Krypto investiert haben, für die fühlt sich das sehr ungewohnt an. Also solche massiven Kurskorrekturen sind schmerzhaft, wenn sie nach unten gehen. Jede und jeder, der aber schon, sag ich mal, 5-6 Jahre dabei ist, ist sich das ganz ehrlich einfach gewohnt. Also diese hohe Volatilität ist einfach da. Wenn man das vierte, fünfte Mal durchgemacht hat, wird man ruhiger. Man darf nicht vergessen, zu Beginn 2020 war der Bitcoin, glaube ich, bei 4.000 Franken unten. Also ganz anders korrigiert als jetzt gerade. Aber diese Volatilität ist einfach da. Was sicher alle sehr erstaunt und was mich persönlich auch als sagen wir, volkswirtschaftlich Ausgebildeten etwas frustriert, ist diese hohe Korrelation mit den restlichen Märkten.
Ja.
Weil wir aus der Blockchain-Community haben natürlich über Jahre hinweg immer gesagt, ja nein, also Bitcoin ist anders, Blockchain ist anders, wir haben mit den Aktienmärkten eigentlich nichts zu tun, da gibt es eine sehr niedrige Korrelation. Gleichzeitig fand dann aber halt eine Institutionalisierung des Marktes statt, viele Hedgefonds, auch Banken, Bankprodukte, ETFs sind in den Markt gekommen, und so ist inzwischen halt leider eine so hohe Korrelation erreicht worden, dass...
Eine Kopplung mit der Gesamtstimmung an den Finanzmärkten.
Genau.
Ja, das scheint unweigerlich zu geschehen. Dann kommen wir vielleicht schon zum Schlussthema. Wenn wir jetzt uns die nächsten 10 oder 20 Jahre vorstellen, wagen wir doch eine Prognose, vielleicht ein bisschen spekulativ. In welchen Lebensbereichen erwarten Sie, dass diese neue digitale Welt, dieses Metaverse eindringen wird? Also wo werden wir sozusagen im Alltag, wie es mit dem Handy geschehen ist, das geschah ja schleichend, hat aber unser Leben doch sehr beeinflusst, glaube ich. Und wie könnte das in den nächsten 10 Jahren mit dem Metaverse von sich gehen?
Also ich sehe es ähnlich transformativ wie eben das Web 2.0, wie Sie das beschreiben. Auch mit plötzlich hatten wir Smartphones, und die Smartphones waren sehr, sehr kräftig und konnten viele Sachen machen. Das Metaverse ist sehr transformativ. Man muss ganz klar sehen, Blockchain, Krypto, Bitcoin hat eigentlich nur einen ganz kleinen Teil der Wirtschaft berührt. Das hat eigentlich vielleicht die Supertechniker und Nerds interessiert, die sich mit der Technologie beschäftigt haben. Und im Banking-Investment-Bereich gab es Interesse an dem Thema. Der ganze Rest hat sich dafür eigentlich nicht interessiert. Fashion, Art, für die gab es mit dem Thema Bitcoin nicht viel zu machen. Und jetzt mit dem Metaverse und den NFTs, jetzt kommen auch die Gamers in diese Welten hinein und sagen, ja, also gut, 3D-Welten, das ist unser Metier, lasst uns Metaverses bauen, die eben nicht nur für ein Spiel sind, sondern die vielleicht permanent dann bestehen und wo dann Leute auch eben vielleicht nicht nur spielen darin, sondern auch arbeiten, shoppen, Zeit verbringen. Das ist ein sehr, sehr starkes, sag ich mal, Narrativ, eine ganz klare Logik, die aber schon eigentlich in den 90er angefangen hat, aber wo wir jetzt heute wirklich am Punkt sind, wo der Durchbruch stattfindet, wo die Technologie ist bereit, die großen Firmen sind bereit. Also wenn ein Herr Zuckerberg seine ganze Firma darauf ausrichtet und Microsoft und Sony und Apple und eigentlich alle großen Tech-Firmen dieser Welt haben sich auf das Thema schon eingeschworen und sehen das auch ein bisschen als, also wenn wir diese nächste Geländekammer nicht erobern, wenn wir dort nicht präsent sind, ist es vielleicht mit uns zu Ende. Das kann man bei Facebook sehr schön beobachten. Ich glaube, wenn man die Teenager fragt, wer heute noch Facebook ist und wer welche Creators, also Influencer, da noch überhaupt auf Facebook aktiv sind, das ist extrem
am... Das ist schon out, offenbar.
Das ist out, genau.
Okay.
Und das haben die erkannt und sagen, okay, jetzt müssen wir ins Metaverse hinein. Und deswegen wird das sehr transformativ sein. Und für mich das Spannende daran ist, es betrifft fast alle. Also wenn ich im Kunstbereich bin, wenn ich im Fashionbereich bin, Retail, E-Commerce, also überall, wo eigentlich jetzt die Bereiche, die bisher vielleicht von Bitcoin nicht stark berührt waren, die werden sich jetzt dieses Metaverse anschauen. Und die Creator Economy, also diese Web 2.0 Social Media Economy, die gehen dahin, wo die Follower sind oder wo die Leute sind. Und wenn diese Metaverses größer werden, viele Leute drin haben, dann werden die Creator sagen, ich mache dann mein nächstes Video lieber in so einem Metaverse oder ich bin dort präsent. Also das wird eine Kombination von diesen drei Effekten sein.
Also das heißt, in der Unterhaltungsindustrie, genau, in den Medien, auch in der Bildung kann man sich da große Veränderungen vorstellen, dass eben sehr viele Dinge durch ein Meeting oder durch ein Ereignis, ein Erlebnis in diesen virtuellen digitalen Welten stattfinden werden, häufiger. Und diese Brille wird das dann das Medium sein, wie man da hineinkommt, oder gibt es dann über Linsen, oder wie wird man da, muss ja irgendwie diese virtuelle Erfahrung ja generieren, oder? Das ist ja sehr erfahrungsorientiert. Wird das über irgendeine Brilleninterface geschehen oder wie?
Genau, also das ist vermutlich schwer vorauszusagen. Ich selber nutze eine VR-Brille seit ungefähr 2017 und man sieht schon die Fortschritte, die in diesen drei, vier, fünf Jahren gemacht wurden. Man weiß ja, Google Glass war ja ein Projekt, das gefloppt hatte damals, aber die bauen jetzt ein neues, das sie nicht Google Glass nennen wollen, weil es, glaube ich, zu nah am An. Aber diese Form von Immersion über Brillen, das sind dann vielleicht Augmented Reality, das kommt. Also die Zugänge werden freigeschalten, ich kann aber weiterhin über Smartphone und Laptop auch hineinkommen.
Aber Sie tragen jetzt hier im Studio eine konventionelle Brille,
oder? Nein, ich bin bereits verkabelt. Ich sehe gerade die Aktienmärkte. Nein, genau, aber also jetzt lachen wir darüber, aber ich nehme an, in 5 oder 7 Jahren geht man zum Optiker und dann fragt er, wollen Sie damit auch noch Daten? Und dann sagt man, ja, selbstverständlich. Ja.
Gut, dann vielen Dank, Herr Diemers, für das sehr spannende Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten 10 Jahre. Ich bin überzeugt, dass einiges von dem, was wir heute angeschnitten haben, wahrscheinlich Realität und dann später Alltag werden könnte. Vielen Dank.
Besten Dank, Herr Merino. Danke.